Und da sind wir wieder mit der Geschichte ab 1972 bis 78. Warum dieser Block? Weil 1972 die erste Konsolengeneration beginnt. Ich habe ja gesagt, ich hangel mich an den Konsolengenerationen entlang, weil die so einen relativ guten Takt, zumindest ab 72, dann in der Geschichte liefern. Nicht, weil Konsolen in irgendeiner Form wichtiger seien als andere Plattformen. Das ist, glaube ich, nie der Fall gewesen. Also, dass Konsolen die tragenden Entwicklungen waren, also es waren ursprünglich waren das Arcade-Automaten und dann lange Zeit PCs, an denen viel passierte. Konsolen waren dann für PCs eine Zeit lang das Vorbild, so cool wollen sie auch mal werden wie eine Konsole, aber eigentlich bis Mitte der 90er wollten alle so cool werden wie die Arcade und dann die PCs so gut wie die Playstations. Da vielleicht, so zwischen Mitte der 90er und Mitte der Nullerjahre hatten Konsolen mal kurz die Nase vorn, aber die PCs sind eigentlich durch ihre kurzen Upgrade-Zyklen insgesamt technisch innovativer. Bei einer Konsole müssen sie halt mit dem arbeiten, was sie machen. Dennoch eignen sich Konsolen sehr gut zur Taktung von Vorlesungen. So. Aber der Schwerpunkt in dieser Zeit liegt auf der Entwicklung der Technikgeschichte, die unabhängig von Computerspielen ist, weil es geht um die Entwicklung digitaler Medien. Also wie ist es überhaupt möglich, dass wir heute das haben, was wir haben? Und das ist gekoppelt an die Entwicklung digitaler Technologien, insbesondere Computertechnologien. Und unabhängig davon, dass das immer auch an Spielen getestet wird und Spiele häufig, wie ich Ihnen schon öfter gezeigt habe, auch so die technischen Machbarkeiten und Grenzen von solchen Systemen ausloten konnten, wurde die Entwicklung nicht durch Spiele getriggert, so wie das heute der Fall ist, also gerade im PC- und Grafikkartensektor, wo es ja im Wesentlichen um die Darstellung von 3D-Welten geht, sondern durch industrielle oder kaufmännische Anwendungen. Zum Beispiel so das Trockenste, was man sich vorstellen kann, was aber eines der wirkmächtigsten Technologien werden wird, ist Unix. Von hier Dennis Ritchie und Ken Thompson an der PDP-11, da ist wieder die PDP, entwickelt, als Versuch, wie sie, also dieses Problem war ja die Timesharing, also wie kann ich mehreren Benutzern Zugriff auf einen Rechner geben. Da gab es ja dieses Multics-Projekt von 69, also Multiplex Information and Computing Service, der Bell Telephone Labs und General Electrics. Also das war eine Telefongesellschaft, eigentlich ein Telefonriese, weil der monopolartige Züge annahm und General Electrics. Der Bell wurde dann zerschlagen als Monopolist in verschiedene Telefongesellschaften und sie hatten im Grunde genommen als Mitarbeiter diese beiden Informatiker oder Computertechniker oder Programmierer, die unglaublich clever waren in der Entwicklung von effizienten Systemen. So, also Bell Telephone verabschiedet sich aus dem Multics-Projekt, weil sie ja dieses Monopolprozess da anhängig hatten. Und Ritchie und Thompson entwickelten den Uniplex Information and Computing Service, auch Unix genannt, mit CS für Computing Service, der dann später cooler zum X wurde. Und in den 90ern wird es dann von Linus Torvalds auf den PC übertragen und Linux genannt. Und dann greift es irgendwann Google auf und macht aus einer Linux-Variante Android. Und das, was sie halt auf ihren Telefonen haben, ist eigentlich ein, also wenn sie ein Android haben, ist es ein Linux-Derivat, also ein Unix-Derivat. Wenn sie ein iPhone haben, Apple hat Ende der 90er ein BSD, also eine Berkeley-Unix-Variante als Grundlage für ihr macOS genommen und das wiederum mit Grundlage für das iOS. So dass egal mit welchen Telefonen Sie oder Smartphones, Taschencomputern Sie am Start sind, das ist ein Unix-Derivat. Wenn Sie mal bei, ich weiß gar nicht wie viele, es gab letztens so 2 oder 3 Milliarden Geräte weltweit benutzen Unix, wenn Sie so wollen. Also Ideen, die aus den Ende der 60er Jahre kommen und von diesen beiden Herren entwickelt wurden, zusammen mit der Programmiersprache C. Eine Fortentwicklung der Programmiersprache B, was auch immer das ist. Und das entwickelte Ritchie halt diese C-Sprache. Und C wiederum ist so, ja, was interessiert uns C? C wird dann zu C++, später, das wird zu Java, das wird zu C-Sharp, wenn Sie heute Unity den Kurs belegen und C-Sharp lernen. Also es ist ein C-Derivat, wenn Sie eine Apple-iOS-App programmieren, dann benutzen Sie Visual C. Also auch das ist eine der Programmiersprachen, die entweder bis heute ist das Standard in der Computerspielentwicklung, C++ oder C-Sharp, oder Ableger davon, die das dann aufgreifen und verbessert haben, sind bis heute die erfolgreichsten oder am weit verbreitetsten Programmiersprachen. Die sind, also gerade C ist sehr maschinennah, also sie können sehr dicht am Prozessor arbeiten, aber auch ziemlich frickelig, also sie können auch viele gemeine Fehler machen, die sie dann nicht mehr finden. Aber es entstehen hier, von diesen beiden entstehen eigentlich Technologien, die wir bis heute als Grundlage der Computertechnik benutzen. Und wenn Sie das verstehen, verstehen Sie auch vieles der Dinge, die heute los sind. Also da entwickelt C und 73 wird dann Unix veröffentlicht als Derivat dieses Multics-Projekts. Vielleicht noch interessant ist Pipelining-Prinzip, was 72 auch von Ritchie entwickelt wird. Pipelining heißt, Sie haben kleine Programme und die können die Ausgabe eines Programms als Eingabe im nächsten Programm benutzen. Das ist so eine Pipeline, wie so eine Röhre, die Sie dazwischen schalten. Das ist ein ganz modulares Lego-Prinzip. Sie können komplexe Anwendungen als Zusammenstecken aus kleinen, elementaren Anwendungen verstehen. Und dadurch ist Unix einerseits also recht kompliziert im Zugang. Also wenn Sie jemals eine Linux-Konsole geöffnet haben, wissen Sie eben nicht, was Sie tun sollen, dass es dann doch schwierig ist. Aber wenn Sie es einmal beherrschen, und das ging davon aus, dass Sie 20 Stunden am Tag neben Ihrem Rechner schlafen, also in der Zeit, so wenn Sie voller Hingabe, na vielleicht nicht 20, aber 12 Stunden am Tag an Ihrem Rechner halt verbringen, irgendwann können Sie diese ganzen Befehle und können die dann halt auch zusammenstecken. Und so ein richtiger Unix-Wizard, der kann Dinge möglich machen, die auf anderen Betriebssystemen halt in der Form nicht gehen. Betriebssystem nochmal, ein Betriebssystem hatte nur die Aufgabe, andere Programme zu verwalten, also den Speicher zu verwalten und die Prozessorzeit, sodass mehrere Programme gleichzeitig ausgeführt werden konnten, indem halt immer gesagt wird, okay, du kriegst Zehntelsekunde, du kriegst Zehntelsekunde. Das kann übers Netz sein, dass verschiedene Leute angeschlossen sind, also an Terminals, nicht gleich ein Netz, oder vor Ort verschiedene Programme gleichzeitig laufen. Aber erst nachdem man davon wegging zu sagen, ein Programm nacheinander, dieses Batch-Processing, brauchte man irgendein zusätzliches Programm, was die Ressourcen des Computers so verwaltet, dass alle irgendwie einen Teil davon bekommen. Das ist die Aufgabe von Betriebssystemen. Bis heute, heute hat man als Betriebssystem vor allem dieses, ich will ein Fenster, damit ich irgendwo draufklicke, aber auch diese GUI, das kommt in den 70ern, da kommen wir noch drauf, diese grafischen Oberflächen sind ja eigentlich nur Benutzerschnittstellen, um zu den eigentlichen Funktionen des Betriebssystems vorzudringen. Und die gab es bei Ritchie und Thompson noch nicht, Anfang der 70er Jahre, beziehungsweise nur experimentell. Das Ganze läuft über Tastatureingaben. Also Sie haben halt Ihren Bildschirm oder wie Sie sehen hier, irgendwie so, Sie schreiben das rein, aber das auf einer Papierwalze ausgedruckt. Die hatten noch nicht mal einen Bildschirm auf diesem Foto. Das war nicht selbstverständlich. Und auch programmiert wurde zum großen Teil noch mit Lochkarten. Das ist schon eine ganz andere Art des Arbeitens, als wir das heute gewohnt sind. Was auch 72 entsteht, ist, also es gibt die Visionen, was man mit Computern alles machen kann. Insbesondere gibt es solche Großrechner wie hier die ILIAC, die ja wirklich also raumfüllend schrankgroß ist, überlebensgroß. Und die wird entwickelt ab 1960 schon auf dieser Maschine. Die Idee, was wäre, wenn man mehrere Menschen darauf zugreifen lässt, hatte ich Ihnen ja erzählt, eben dieses ganze Timesharing-Prinzip. Und sie entwickeln Plato. Plato ist eine pädagogische Lernplattform, Lernumgebung, die ab 72 dann als Plato Teil 4, also vierte Version, wirklich an den Start geht. Das ist ein zentralisiertes System, also auf so einer ILIAC läuft das. Und da können Sie sich über Telefonleitung, können sich ausgesuchte Nutzer anschließen. Und Telefonleitung heißt wirklich, Sie brauchten dann in dieser, an diesem Computerrechenzentrum brauchten Sie ganz viele Telefone, die halt über Modem das übertragen. Die Benutzer bekamen so ein Terminal, das sehen Sie da in der Mitte und rechts, mit Plasma-Bildschirmen, was wirklich das Cutting-Edge-Technology in den 70ern war. Inzwischen gibt es die im Mediamarkt, aber das dauerte eine Zeit, bis die überhaupt kommerziell verfügbar waren. Also da waren zum Teil auch Buntbildschirme dann in späteren Fassungen drin. Und sollten Pädagogen, man wollte gucken, wie sieht die Schule der Zukunft aus? Wir stellen uns das so vor, Sie müssen nicht mehr hierher kommen. Sie sitzen an Ihren Bildschirmen und bekommen das Vorlesungsskript auf dem Bildschirm, können das dann lesen und dann zum Teil auch so kleine Lernprogramme durchführen, wie die Dame rechts, die halt irgendwie so eine Kurve, was auch immer, sich anschaut. Oder unten sehen Sie das, der Aufbau des Auges, links das Zeiss Model Planetarium. Also da gibt es eine ganze Menge solcher Lernprogramme. Und man muss sagen, es gibt eine Programmiersprache, mit denen die Nutzer eigene Lernprogramme schreiben können. Und jetzt lassen Sie das kurz sacken. Man gibt Ihnen das fantastischste digitale Werkzeug an die Hand mit dem Satz hier, das macht dich klüger. Und mit einer Programmiersprache schreib andere Lernprogramme. Glauben Sie, das macht jemand? Lehrer machen das. Aber die Nutzer haben natürlich ganz andere Sachen geschrieben, wie immer. Was schreiben die? Messageboards, Online-E-Mails, Chatrooms, Picture, Instant-Messaging, Remote-Screensharing. Also die schreiben, zum Teil kam das auch von den Platon-Machern, aber es gibt wie bei den Telegrafen und wie bei den Amateurfunkern und wie bei jedem gibt es erstmal die Möglichkeit, sich auszutauschen, wie die E-Mail, die ja auch in der Zeit entsteht, die sofort genutzt wird, um irgendwie zu chatten, also nicht zu chatten, aber halt um so kurze Briefchen zu schicken. Und so ist natürlich auch Plato ein Ort der sozialen Kommunikation, des sozialen Zusammenkommens. Und man trifft sich nicht im Zeiss-Laboratorium oder Zeiss-Planetarium, sondern halt in irgendwelchen Chaträumen. Also das, was dann eben soziale Netze ausmacht, es war halt hier ein exklusives soziales Netz, wie die Telegrafen auch im 19. Jahrhundert. Die, die das Glück hatten, über solche Terminals zu verfügen, die waren vernetzt und konnten feststellen, wie so eine Welt aussieht, wenn man dann mal vernetzt wird. Und was entsteht natürlich auch, komme ich später drauf, Spiele in großer Zahl. Und zwar entstehen hier Rollenspiele, Simulationen, Weltraumhandelsspiele. Also die fantastischsten Dinge, die dann von Leuten, die das erlebt oder programmiert haben, in den 80er Jahren auf die Homecomputer und auf die PCs getragen wurden. Also sehr viel Innovation in allen möglichen Sektoren an so einer Community. Und warum? Was lehrt uns die Technikgeschichte? Gib den Menschen das Zeug, also lass sie machen. Diese Vorstellung, zwei Ingenieure in Illinois, die wissen alles und schicken ihnen dann die Programme und sie können das nur ausführen, mag ja ganz nett sein, aber wenn sie 200, nicht Ingenieure, aber 200 User haben, die Kreativität mitbringen, Interesse und auch einen gewissen Einsatz, dann können Dinge entstehen, an die sie überhaupt nicht gedacht haben. Unintended Consequences. Also über die, wie gesagt, die Spielentwicklung, die auch hier die Möglichkeiten dieses Systems auslotet. Multiplayer-Online-Games entstehen da, halt für 8 Spieler. In der Zeit, als Online für alle anderen noch überhaupt nicht im Wortschatz war. Hier sehen Sie mal die Werbung. Homelink, link your computer to an intelligent world. Also der Computer als Computergehirn. Sie sehen also von Ihrem Zimmer mit Kabel verbunden in die Schaltzentrale des Illinois Rechenzentrums. Da sehen Sie jetzt diese Reihen, Regalreihen voller Telefone, weil man sich das natürlich von AT&T anmieten musste. Und Sie konnten sich dann, das Schöne war, in Amerika waren die Ortsgespräche immer schon kostenlos. Nicht immer schon, aber sehr früh kostenlos, als nämlich die Monopolstruktur aufgebrochen wurde und alternative Anbieter auf den Telefonmarkt kamen, dann purzelten die Preise, wie ja bei uns auch. Und plötzlich war es möglich, in Europa musste man, da es ein staatliches Monopol war, die Post, musste man für Ortsgespräche einfach Geld bezahlen. Das muss man heute nur noch an der Uni. Wenn ich von meinem Uni-Telefon in Bayreuth ein Telefongespräch führe, kostet das Geld. Aus Gründen, die ich nicht verstehe. Aber wenn ich mein Handy benutze, geht es schneller, zuverlässiger und es kostet nichts. Also es kostet nur die monatliche Gebühr. Aber alle anderen inzwischen zahlen Ortstarif auch nichts mehr oder haben irgendwelche Flatrates. Das war in Amerika lokal möglich. Und das Schöne an Netzen ist, es kostet eigentlich in der Regel immer nur den Tarif für den bis zum lokalen Router oder zum lokalen Service Provider und der kümmert sich dann über andere Kosten, über den internationalen Kommunikationsweg. Das werden wir noch sehen, wenn dann das Internet kommerzialisiert wird, also eigentlich erst in den 90ern, wenn es wirklich kommerziell verfügbar wird, wie es in verschiedenen Standorten der Welt einfach auch unterschiedlich genutzt wird. In Deutschland kostet das lokale Gespräch 20 Cent pro Minute oder pro 8 Minuten, also Pfennig damals. Das heißt, sie mussten ihre Internetzeit wirklich mit der Uhr stoppen, wenn sie sich nicht ruinieren wollten. In Amerika war es kostenlos und kostenlos heißt Standleitung. Und das ist natürlich ein anderes Umgehen, wenn sie sagen, ich darf jetzt mal 5 Minuten im Netz recherchieren, aber das kostet schon wieder eine Mark. Oder wenn Sie sagen, ja, dann, wir lassen das immer offen und wenn da was reinkommt, dann erfahre ich das sofort. Also das sind so Entscheidungen, die von ganz anderen Sachen abhängen, von Infrastrukturen. Inzwischen geht es ja um die Geschwindigkeit der Glasfaserverbindung, aber es ist eine ganz ähnliche Diskussion. So, also das ist das Homelink-System, Plato Homelink, als pädagogisches Netz, aber im Grunde genommen ein soziales Netz, wie so oft in der Computerwelt. So, Personal Computer entstehen in den 70er Jahren, weil wir inzwischen es schaffen, die Elektronik, die für Computer notwendig ist, nochmal zu verkleinern. Ich habe Ihnen ja in der letzten Vorlesung noch gezeigt, dass es inzwischen dann durch den Integrated Circuit möglich wurde, Transistorschaltungen, die uns seit den 40ern, 50ern und kommerziell seit den 60er Jahren in der Computertechnik begleitet haben. Und die Transistoren haben die großen Röhren verkleinert. Durch die Transistoren wurden Riesenrechner plötzlich also damals sogenannte Minicomputer, also große Rechner, und durch die Integrated Circuits wurden es plötzlich kleine Rechner, die auch wirklich auf den Tisch passen. Das fängt hier an, also Ende der 60er geht es experimentell los, in den 70ern gründen sich halt Firmen, die solche Mikroprozessoren aufbauen. Und dann, naja, was ja explodiert, kann man nicht sagen, aber dann also geht diese technische Entwicklung so richtig los. Sie sehen hier Bardeen, Brattain und Shockley, das waren die Transistorerfinder, die gründeten Shockley Semiconductor schon 1956, also eine Firma, die Transistoren herstellt. Und aus, also das waren, wie auch oft in der Technikgeschichte, waren die Erfinder nicht die besten Kaufleute. Das haben wir ja gesehen bei Eckert und Morley, die die ENIAC gebaut haben und dann mit der UNIVAC gescheitert sind, bis sie aufgekauft wurden. Wir haben es bei Babbage gesehen, der tolle dampfgetriebene Rechenautomaten vorstellte, aber sich immer heillos, also der hatte einfach keinen Blick aufs Geld, das war ihm egal, der wollte seine Sachen bauen. Und Shockley, Brattain, die waren halt keine besonders guten Firmenchefs, so, also weil sie dann doch irgendwie das die gesamte Kontrolle über ihre Produkte selber behalten wollten als Forscher, sodass es dann 1968 zu einem Spin-off kommt, also gerade Gordon Moore, Robert Noyce gründen Intel, die Firma Intel, und also erstmal 1959 gründet sich Fairchild, das waren die ersten Abtrünnigen, und Fairchild war aber genauso schwierig, und daraus gründete sich dann Intel 68, und Sie sehen mal, welche Firmen sich alle aus Shockley Semiconductor entwickelt haben, Fairchild, Intel, NSC, AMD, die sind heute auch noch auf dem Markt, kennen Sie von den Grafikkarten, Texas Instruments gibt es noch, sind aber jetzt nur noch so im kleinen Halbleitermarkt tätig, die waren mal marktführend bei Taschenrechnern, Motorola hatte mal eine Zeit lang eine aktive Handybranche, ich glaube, gibt es auch noch den Markennamen, aber wurde dann aufgekauft, und Zilog, also das sind so Firmen, die alle im Silicon Valley entstehen, das entsteht auch in der Zeit, weil es auf Silikon, Silizium aufbaut, was die, das Material ist, aus dem solche Halbleiter gebaut werden können, Transistoren und dann halt die entsprechenden Halbleiter Mikroprozessoren. Sehen Sie hier auch mal so ein paar Elektronenraster oder Mikroskopaufnahmen von einem Transistor, das ist oben links, das ist ein Transistor, und wie das dann in so Schaltkreise umgebaut wird. Wie die Schaltkreise funktionieren, das muss Sie nicht interessieren, es ist spannend genug, aber ist jetzt für die Zwecke dieser Vorlesung gar nicht erheblich, und für die Programmiervorlesung so in Ansätzen ist es nicht schlecht, wenn man so eine Vorstellung hat, wieso eigentlich auf so einer Struktur berechnet werden kann und wie man auf Grundlage von einfachen mathematischen Berechnungen so komplexe Dinge wie 3D-Computerwelten erzeugen kann. Gordon Moore formuliert 1965 das berühmte Moore's Law, was man immer noch so durch die Presse geistern hört. Er sagte, dass sich die Anzahl der Transistoren auf einem Mikroprozessor alle anderthalb Jahre verdoppelt. Und das war kein, also es heißt Moore's Law, es ist kein Naturgesetz wie das Gravitationsgesetz, sondern es ist mehr so eine Industriebeobachtung. Und das sah man auch hier, bis in Mitte der 60er funktionierte das ganz gut. Und dann hat er gesagt, dann extrapoliere ich einfach mal. Also die Y-Achse ist logarithmisch. Die verdoppelt sich praktisch alle anderthalb Jahre. Das ist eine Verdopplung, ist mal zwei hoch, wenn Sie so wollen. Und das Interessante ist, Sie sehen hier mal auf der rechten Seite ein Bild von 71 bis 2016. Also die Gerade, die man da durchziehen kann, ist ja sehr augenfällig. Es ist nicht so, dass das ewig so weitergeht. Exponentielle Entwicklungen sind naturgemäß irgendwann an einem Ende. Inzwischen muss man auch sagen, ist es nicht mehr alle anderthalb Jahre, sondern alle 18 Monate bis zwei Jahre. Aber diese Kurve ist der Grund, warum Sie alle vier Jahre alles wegwerfen können, was Sie hatten bis dahin. Sie brauchen einen neuen Rechner, Sie brauchen ein neues Smartphone, das alte, das macht ja gar nichts mehr, die Software funktioniert nicht mehr und Sie haben zu wenig Speicher. Und die neuen kosten irgendwie genauso viel wie vor vier Jahren, sind aber viermal so gut. Warum? Moore's Law. Die sind auch viermal, also nicht viermal so gut, aber also mehr Transistoren heißt nicht unbedingt bessere Rechner. Aber inzwischen sind wir an einem Punkt, wo man halt sagt, naja, dann machen wir halt, wir wissen gar nicht mehr, was wir tun sollen. Die werden immer kleiner, machen wir einfach zwei Kerne rein, haben halt zwei Computer und vier oder acht oder 16. Und in vier Jahren haben wir halt 128 Kerne auf der gleichen fingernagelgroßen Prozessor wie heute. Und solange das weitergeht, und derzeit sind die Aussichten bis Ende der 20er Jahre, also wird man dann mit speziellen Röntgenfabriken und Fertigungstechniken es schaffen, Moore's Law noch zu halten. So, und solange wir also solange müssen Sie damit rechnen, dass alles, was Sie heute lernen, ist in 10 Jahren, können Sie es vergessen. Also gibt es neue Software, dann werden Sie vielleicht in 3D mit Gestenerkennung alles programmieren. Wer weiß das schon? Oder Google hat mit seiner KI inzwischen die Welt übernommen, beziehungsweise die KI hat die Welt übernommen und so. Ja, wir wissen es nicht. Genauso wie Sie es vor 10 Jahren nicht so richtig wussten, wo es hingeht. Manches stabilisiert sich, aber derzeit gerade durch KI, was da in den letzten Jahren passiert ist, eröffnet sich ja gerade wieder ein riesiger Markt und auch riesige Möglichkeiten, große Ängste, was neue Technologien immer mit sich führen. Also jetzt kommen wieder die Weltuntergangspropheten und sagen, dass alles hinübergeht. Dann kommen die Apologeten, die sagen, wie toll das alles wird. Und das war beim Internet auch so, das war beim PC so, das ist jetzt derzeit bei der KI zu beobachten. Sie leben in spannenden Zeiten. Aber warum sie so spannend sind, liegt daran, dass sich halt regelmäßig die gesamte Computer- und Computerwelt neu erfinden kann. Und na gut, dann hat man plötzlich 4 Kerne oder man hat plötzlich viel schnellere Rechner. Da muss man irgendwas damit machen. Und etwas, was vor 5 Jahren noch unmöglich war, in Echtzeit Spracherkennung oder Bildmanipulation. Sie können jetzt Filme manipulieren, indem Sie irgendwo eine kleine Aufnahme nehmen, dann macht er eine Gesichtserkennung und rechnet das in einen anderen Film rein. Die Algorithmen sind ja seit 10 Jahren erforscht, aber das wäre unmöglich, das irgendwie in Echtzeit oder in einer vertretbaren Zeit zu realisieren. In 5 Jahren kann das Ihr Smartphone live. So, heute brauchen Sie halt noch irgendeinen speziellen PC oder 3 PCs, die zusammenarbeiten. Oder vielleicht noch ein Google Supercluster, das haben Sie halt in 10 Jahren auf Ihrem Smartphone. Aber wenn das so weitergeht, so, dann können Sie sich vorstellen, wie das sich entwickelt. Und es ist ja nicht so, danach ist Moore's Law dann zu Ende und dann hört es auf. Nein, dann jede exponentielle Kurve hat so eine typische S-Form, also aus Ihrer Sicht so. Also es fängt langsam an, es geht immer steiler hoch und dann hört es langsam auf. Also exponentiell geht nichts, es kann ja nicht irgendwas regelmäßig verdoppeln, aber es wird dann langsam abflachen und dann können wir immer noch in die Höhe gehen. Dann machen wir halt nicht mehr auf einem Transistor, sondern dann legen wir die übereinander. Und dann wächst es nicht mehr doppelt so schnell alle 2 Jahre. Aber es ist noch echt Luft nach oben. Und wahrscheinlich Ihr gesamtes Leben wird die technische Entwicklung sich in der Form weiterentwickeln wie bislang. Und damit müssen Sie leben, damit müssen wir auch leben, dass man tatsächlich kein verlässliches Wissen mehr hat. Und auf der Grundlage kann ich jetzt meinen Beruf gestalten oder so. Ist ja nicht so, dass es jemals so war. Aber in der Geschwindigkeit, in der Sie das erlebt haben, in der Sie aufgewachsen sind, das nimmt tendenziell eher noch zu als ab. Das ist auch so. Also damit müssen wir einfach leben. So, hier sieht man es in den, also wir müssen doch, man kann es natürlich gestalten, der Mensch gestaltet das ja, aber die Dynamik ist, glaube ich, durch Einzelne auch nicht zu bremsen und auch nicht mal durch Kollektive, weil es sonst irgendwo anders stattfindet. Gewöhnen Sie sich dran. So, haben Sie ja wahrscheinlich schon. 68, hier sieht man dann Fairchild, die machen sich selbstständig, gründen Intel, Integrated Electronics, das ist die Firma, die heutzutage nicht das Monopol, aber dann doch den wesentlichen Marktanteil an Prozessoren hält, wird derzeit wieder in Frage gestellt, weil es jetzt noch andere gibt, gerade was im Bereich des Smartphone-Marktes ist, gibt es dann andere interessante Alternativen. Sie sehen 1970 den ersten 1024-Bit-Speicher, also Sie können hier auf dieser Fläche 1024 Nullen oder Einsen speichern. Es sieht so ein bisschen aus wie entweder eine Stadt, also eine künstlich geplante Stadt, aber es hat sowas von einer Siedlung. Eben weil es, aber es ist auf der einen Seite dann aber auch so ein klares Muster, weil ja jeder dieser Elemente, die Sie dort sehen, dieselbe Funktion hat, nämlich ein Bit zu speichern. Das ist bei 1971, dem ersten Mikroprozessor, ein bisschen anders. Da sieht man auch, wenn man so drauf guckt, klare Areale, die man voneinander unterscheiden kann, aber man sieht deren Funktion nicht und man versteht, ich meine von der Grafik sowieso nicht, aber diese ganzen Verbindungen nicht. Das ist der erste Mikroprozessor, also ein Computer auf na, so groß wie eine Handinnenfläche. Aus dem 4040 wird dann der 8080, dann der 8086, dann der 8286, 386, Pentium etc. Also das ist der Urvater aller PC-Prozessoren, wenn Sie so wollen. Das gibt dann Konkurrenz, also AMD wird ja dann auch Prozessoren rausgeben, die sich aber an der Architektur orientieren. Und das, was Sie heute in PCs haben, egal ob das jetzt ein Mac ist, ob es ein Linux-PC oder ein IBM-PC ist oder ein entsprechender Klon, stammt von diesem Prozessor ab und letztlich von der Intel-Architektur. So, und das entsteht in den 70er Jahren und was wir heutzutage machen, wir sorgen dafür, dass es effizienter, kleiner, hübscher, billiger etc. wird. Aber so von der Grundidee hat sich da wenig geändert. Und noch ein Blick in die 70er, Xerox PARC. Es hat eine ganz fantastische Geschichte. Also aus Xerox PARC, um die Pointe vorwegzunehmen, kommen ihre grafischen Benutzeroberflächen. Das, was sie mit Windows oder MacOS oder irgendeiner Linux-Variante haben, letztlich auch in ihren Smartphones als so Point-and-Click oder dann Touch-and-Click-Interface, kommt aus dem Xerox PARC. Xerox selber war lange Zeit oder ist immer noch ein Unternehmen, was Kopierer herstellt. Also damit können Sie ein Blatt Papier einlegen, dann drücken Sie auf den Knopf und dann kommt unten eine Kopie raus, die einigermaßen gut lesbar ist. Damit haben die Billionen, also Billion Dollar, Milliarden umgesetzt. Und weil das jedes Unternehmen brauchte das, bis heute ja auch. Also jeder brauchte einen Kopierer und Xerox hatte halt die Patente und konnte die dann weltweit vertreiben. So, und die haben so viel Geld damit gemacht, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben sie ja gefragt, wir müssen als Unternehmen uns weiterentwickeln. Wir müssen gucken, wo geht die Welt hin. Jetzt gibt es ja diese neuen Dinger da, diese Computer. Wir wollen mal schauen, was wir damit machen. Also die haben dann ihre Portokasse geöffnet, 100 Millionen Dollar bereitgestellt, was für sie nicht viel war, und sich die besten Computertechniker der Welt gekauft. Die gesagt, hier habt ihr einen schönen Ort in Palo Alto, bauten Forschungszentrum auf, das Palo Alto Research Center, auch PARC genannt, von Xerox. So, und denen hat man gesagt, und das klappt halt in Amerika derzeit viel besser als in Europa, hier ist das Geld, macht mal, wir sehen uns in 2 Jahren. Und nicht, baut einen neuen Kopierer, sondern macht mal. So ein bisschen, was das ARPA zum Teil ja auch gemacht hat, hier ist Geld, Geld und kluge Leute, kommt was Gutes raus, wir schauen mal. Man kann auch sagen, das Management hatte eh keine Ahnung von Computern, die hätten sowieso nichts sagen können, aber letztlich war das eine extrem kluge Entscheidung, nicht für Xerox, aber für die Welt, die klügsten Menschen an dem Bereich zusammen zu kaufen oder anzuheuern und die einfach mal machen zu lassen. Und dann entsteht in diesem Palo Alto Research Center entstehen Ideen und Prototypen und Technologien. Zum Beispiel sowas. Sehen Sie hier von 1975 die Idee eines Minicomputers. Also wir leben in einer Zeit, in der Computer, wir waren froh, dass sie nicht mehr schrankgroß waren, sondern vielleicht nur noch so groß wie der Tisch hier oder das Pult. Da träumten die schon von tragbaren Computern. Unmöglich. Also technisch hätte man das gar nicht realisieren können. Aber man konnte ja mal drüber nachdenken, wie sähe das aus, wenn ein Computer tragbar würde. Oder wenn wir den Kopierer nehmen, wir können ja einen kleinen Computer kann man bauen, durch diese neuen Intel-Chips ist es möglich, den Computer wirklich zu verkleinern. Also das ist jetzt der Bildschirm, also der Computer ist der rechts daneben, haben wir auch schon gesehen, ist der Speicher, also es ist schon ganz gut verteilt. Aber was machen wir? Wir können plötzlich, wir haben Speicher billig, Sie erinnern sich, 1024 Bit auf einen Fingernagel oder ein bisschen größer. Wir können also plötzlich für den Bildschirm, für jeden Bildschirmpunkt Speicher vorhalten. Also wir können in jedem Punkt für ein Bit haben. Wir brauchen halt ein paar von diesen, aber wir können so einen Bildschirmspeicher haben und sind nicht mehr auf diese Radarbildschirme mit Vektorgrafik angewiesen. Wir haben Rastergrafik. Sie kennen es überhaupt nicht anders, weil jeder Pixel ist halt so ein Teil eines Rasters. Aber Anfang der 70er Jahre kannte man das nicht, weil Speicher zu teuer war. Jetzt wird Speicher billiger, dank der Mikroelektronik, und wir können Bilder rastern. Also entstehen sofort, die Ideen hatte man ja, entstehen sofort so Dinge wie so ein Grafikprogramm, wo Sie solche Diagramme zeichnen können. Es entsteht, also entsteht nicht, sie wird dort eingekauft, die Drei-Tasten-Maus als originelle Eingabe, inklusive einer Graphical User Interface, also mit der berühmten WIMP-Technology, Windows, Icons, Menus, Pointers. Also ich habe Fenster, die kann ich nehmen und hin und her schieben. Ich habe Icons, wenn ich draufklicke, passiert etwas. Ich habe Menü, ich kann irgendwo auf ein Wort klicken, dann geht so ein Menü auf und kann ich mir andere Befehle aussuchen. Und ich habe Pointer, also eine Maus, mit der ich vielleicht in Form einer Hand oder eines Zeigers rumgehen kann. Das ist das, Sie kennen es nicht anders, aber es gab mal Zeiten, da hat man, habe ich ja gesagt, mit Lochkarten programmiert und in der Schreibmaschine gesessen, die hinten so einen Printer anhatte, in dem das alles ausgegeben wurde. Das wurde dort entwickelt, auch als Prototyp umgesetzt und in der Form dieses Xerox Alto, das ist der Rechner, auch zur Verfügung gestellt. Sie haben den Xerox Alto schon mal gesehen, weil da Maze War entwickelt wurde. Sie sehen auch, das Interessante an dem Alto ist der DIN A4 große Bildschirm oder halt Letterformat, was für ein Sekretariat so viel besser ist als unsere 4:3 Bildschirme, die aus dem Fernseher kommen, also aus dem Fernsehformat, was wiederum vom Kino geerbt hatte. dass man natürlich, ich will einen Brief schreiben, warum muss ich denn den Brief nach oben scrollen? Wie albern ist das? Ich kann doch gleich einen Bildschirm bauen. Ich wundere mich auch bis heute, dass es das nicht wieder gibt. Warum man nicht einfach für Sekretariate oder eben alle kaufmännischen Anwendungen Bildschirme baut, die so groß sind wie das, was hinterher, wenn man schon drucken will, auf den Drucker rausgeht. Aber gut, das hat sich nicht durchgesetzt, hat sich auch nicht, ist auch nicht wiedergekommen, wer bestimmt einen Markt. Aber man bleibt bei seinem 4:3 oder sogar 16:9, weil alle Sekretariate gerne Kinofilme schauen wollen, stellt man den 16:9 Bildschirme hin. Die müsste man umdrehen, dann könnte man einen vernünftigen Brief schreiben. Anyway, das wird entwickelt. Ethernet, also ein Netz wird entwickelt, dass diese ganzen Altos auch noch lokal verbunden waren und sich halt E-Mails schreiben konnten. Die waren Teil des ARPANETs, des Internets. Also E-Mail selber wird verbunden. Deswegen auch sowas wie Maze War als vernetztes Spiel, weil es am Xerox PARC ein Internet gab oder ein lokales Netz. Hier sehen Sie dann den WYSIWYG-Editor. WYSIWYG heißt What You See is What You Get. Es sieht auf dem Bildschirm so aus wie später im Druck. Auch das ist nicht selbstverständlich. Auch das kennen Sie gar nicht anders, weil Word inzwischen nur noch das macht. Aber in den 80er Jahren konnten Sie das schreiben, wenn jemand von Ihnen Tech kann. So ähnlich fühlte sich das damals an. Sie schreiben einen Text und dann drücken Sie auf die Rastern-Taste und dann dauert es eine Zeit, dann wird daraus ein Bild berechnet, wie das hinterher als Brief aussieht und den können Sie dann ausdrucken. Aber in der Zwischenzeit schreiben Sie halt Ihren Text. Sie sehen nicht die Schriftarten, Sie sehen keine Fett, Kursiv, Unterstrichen, was auch immer Formate. Sie sehen nicht eingerückte Überschriften, Abstände, das alles sieht man nicht. Muss man alles sagen, hier hätte ich gerne einen neuen Absatz, hier hätte ich gerne eine neue Überschrift. Und die wird dann beim Rastern erzeugt. Am Xerox Alto war es schon möglich, den Brief so anzuzeigen, wie er später im Druck aussehen sollte. Einfach, weil man entsprechend leistungsfähige Rechner hatte. Man muss dazu sagen, der Alto war auch sehr teuer, aber nichtsdestotrotz, es war ein Prototyp und es ging in die Richtung so, wohin soll sich die Computertechnik entwickeln. Hier sehen Sie nochmal so typische Menüs, Sie können Wörter markieren, drag and drop, copy and paste, cut, copy, paste. Also die Kulturtechnik des Studierens, die wird hier entwickelt. So Dinge wie undo, copy, cut, paste, do it, print it, inspect it, Menüs. Das ist alles eine Entwicklung am Xerox Alto in der Programmiersprache, die die Grundlage für objektorientierte Programmierung ist, Smalltalk, die dann aus C, C++ oder C-Sharp machen wird. Auch das wird hier entwickelt, weil die klugen Leute, die halt objektorientierte Programmiersprachen entwickeln, nicht zuletzt auf Grundlage des Sketchpads, also dieses Grafikprogramms, also in Auseinandersetzung damit. Es gibt Blaupausen für Objekte, Klassen und aus denen kann ich direkte Kopien erzeugen, die miteinander kommunizieren, also eine ganz andere Art zu programmieren, wird hier umgesetzt in Smalltalk und Smalltalk wiederum ist die Grundlage für alle objektorientierte Programmierung. Im Xerox PARC entstehen Laserdrucker, weil man ja die Kopiertechnik eh hatte, aber Drucker, die halt diese Computerdaten direkt ausgeben, die müssen das irgendwie ja auch auf Papier bringen. Also hier 1971 Canon Laser Output Terminal, mit Ethernet, Research Character Generator, Scanner Laser Output Terminal etc. Das entsteht hier, wird auch benutzt. Sie sehen, es ist ein Riesengerät. Heute sind die auch billiger geworden, aber es ist eine viel einfache Variante, ihre Briefe auszugeben. Im Xerox PARC entsteht E-Paper, elektronisches Papier. Das war mal eine Zeit lang im Kindle, hätten Sie das heutzutage. Man wusste, wie man es machen will, durch so kleine Kügelchen, die auf der einen Seite schwarz, auf der anderen Seite weiß sind und die durch ein elektromagnetisches Feld gedreht werden, war aber nicht imstande, das in den 70ern umzusetzen. Das ging dann erst 30 Jahre später, dass man es wirklich geschafft hat. Und inzwischen, also es gab mal ganz kurz dieses Fenster, da dachten wir, ey, E-Paper ist das große Ding. Und dann kamen Tablets, dann kam das iPad vor allem und dann waren es dann doch wieder Rasterbildschirme mit selbststrahlenden LEDs. Aber es gab eine Zeit, da dachte man, dass die Zukunft des Buches ist das E-Paper. Und ich bin mir auch noch nicht sicher, ob das schon gegessen ist. E-Paper ist noch nicht komfortabel genug. Sie arbeiten noch daran, dass sie ein Interface haben, was keinen Strom verbraucht. Oder nur beim Seitenwechsel braucht es den Strom. Ansonsten hat es einfach eine stabile oder sogar einen bistabilen Zustand. Sie schalten einmal die neue Seite ein auf Ihrer Zeitung, Ihrem Buch und dann können Sie das eine Woche rumliegen lassen, ohne dass es Strom verbraucht. So ein Tablet ist ja nach ein paar Stunden leer, weil es einfach ständig den Bildschirm auffrischen muss. Also das entsteht auch alles am Xerox PARC. Das ist unglaublich. Und dann kommt etwas, was eben auch nur so eine Firma sich leisten kann. Da kam die große Werkschau, also vielleicht jetzt historisch nicht ganz so, aber so, es erzählt sich so gut. Es kommt die große Werkschau, das Management von Xerox geht hin und sagt, hat ja gar nichts mit Kopieren zu tun. Braucht kein Mensch. Schön, was ihr da gemacht habt, aber mit Kopieren hat das gar nichts zu tun. Brauchen wir nicht. Und dann kam ein junger Mann, Steve Jobs hieß der, der hat sich das alles angeschaut und hat sofort erkannt, was man damit machen kann, weil er nicht aus dem Kopiergeschäft, sondern aus dem Computergeschäft kommt. Und hat gefragt, ob er das kriegen kann. Kann das lizenzieren? Und ja, nimm's. Brauchen wir nicht. Also für uns ist das nichts. Wir sind hier ein Familienunternehmen. Wir machen hier Kopierer. Diese ganzen Sachen da, 100 Millionen in den Sand gesetzt. Na, ist nicht schlimm. Wir haben ja Milliarden. So, und dann haben die das wirklich für ein Apfel und ein Ei, haben die das da lizenziert und gesagt, ja, mach doch, was du willst damit. Wir brauchen das nicht. Ansonsten würden sie heute alle auf Xerox-Rechnern arbeiten. Allesamt. Weil die hätten die gesehen, was sie da in der Hand gehabt hätten, wäre klar. So wie Windows ja auch oder IBM, sie würden alle auf wahrscheinlich IBM-Rechnern mit Xerox-Technology arbeiten. Weil, aber gut, so ist es nicht gekommen. Und eine andere Generation von Leuten hat sich da das zunutze gemacht, dass Xerox so verbohrt war, dass sie im Grunde genommen der Welt etwas geschenkt haben, was sie sehr gut auch hätten behalten können. Und das ist die andere Generation, das sind nämlich der Wunsch, man muss sagen, also vordringlich von jungen Männern und auch älteren Männern, diese Computertechnologie, die man in den Rechenzentren und in den Forschungszentren hat, privat auch zu nutzen. Warum? Weil man es kann, also ohne Anwendung. Und es entsteht dank diesem Intel-Chip, der 8800, der hat nämlich diesen 8080-Chip, also die zweite Generation des Intel-Mikroprozessors, kauft Popular Electronics, kauft so eine ganze Charge, stellt den Herrn Ed Roberts an, der entwickelt ein Bauset, das sehen Sie da rechts, was Sie dann für weniger als $300 kaufen können. Also Sie können, Popular Electronics, so eine Elektronikzeitschrift, da können Sie so Elektronikbasteleien kaufen, aber da gab es halt mal dieses Kit von MITS, das konnten Sie kaufen für $300 und hatten dann so ein Ding in der Hand und konnten daraus so einen Altair 8080 Minicomputer oder Computer basteln. Man musste nur einen abgeschlossenen Stuhl mit Elektrotechnik mitbringen. Das war auch das Problem. Das kauften viele, die halt sagen, einen eigenen Computer, was will man mehr? Die kauften dieses Ding und bekamen es aber nicht zusammengebaut, weil die Dokumentation nicht so gut war. Man brauchte mehr Wissen, als das irgendwie vermuten ließ. Und dann hatte man das Geld investiert. Und was macht man? Man schließt sich zusammen. Es gründeten sich sogenannte Homebrew Computer Clubs. Also Computerclubs, in denen insbesondere die Menschen ihr Halbwissen zusammentrugen und daraus dann diese Altairs bastelten, weil irgendeiner wusste dann doch, wie es geht und der hat den anderen geholfen. Das fand in Hörsälen wie diesem statt, also bevorzugt in den lokalen Universitäten, weil da groß genügend Räume waren, Versammlungsräume und Hackerspace, wenn Sie so wollen, so würde man das dann heute nennen. Und die bastelten dann ihr Zeug und hatten so einen Altair in der Hand. Und was konnte der Altair? Sie sehen ja vorne ganz viele LEDs, die blinken können. Das konnte der auch nur. Der konnte eigentlich nur blinken. Der zeigte den Zustand seiner Register anhand dieser Lämpchen an. Und Sie können den programmieren. Sie sehen unterhalb dieser Lämpchen so kleine Schalter, so Kippschalter. Und Sie müssen halt wissen, welche Kombination dieser Schalter welcher Befehl ist. Und dann stellen Sie das ein, drücken auf den Knopf, dann ist ein Befehl einprogrammiert. Dann schalten Sie neue Schalter um, drücken auf den Knopf, ist der nächste einprogrammiert. Und was man damit programmieren konnte, waren zum Beispiel so Dinge wie eine Laufleiste, dann lief das Licht von links nach rechts. Oder vielleicht auch ein einfaches Nimmspiel. Sie konnten dann halt, alles ist voll und Sie sagen die Schalter, die Sie wegnehmen wollen. Also solche wichtigen Anwendungen wurden da gemacht. Aber es war doch völlig egal. Die Faszination war, man hatte einen eigenen Computer. Sie können es im Internet mal nachschauen. Es gibt auch so ein paar YouTube-Filme der ersten Altairs, die der Sage nach auch nach einer Star Trek-Folge oder einem Planetensystem aus einer Star Trek-Folge benannt wurden. Es rankt sich einiges drumherum. So, das ist das eine. Also das ist der Altair als letztlich zweckfreier, aber so ein Spielzeug für ein spezielles Publikum, die halt gerne zweckfreie Spiele machen, aber die halt auch solche Sachen basteln wollen. Aber vor allem mehr so, weil man es kann, ne? Weil es da ist und plötzlich ist es auch verfügbar. Ich will es ja nun gar nicht kleinreden. Also man muss ja nicht alles immer gleich funktional irgendwie wertvoll sein. Und man hat auch nicht unbedingt die Vision, wo das hinführt. Man wollte es halt ausprobieren. Die Programmierung, haben Sie ja gesehen, war dann doch deutlich komplizierter durch diese Kippschalter, sodass dann zwei der Homebrew-Computer-Leute in Seattle hingingen, Paul Allen und Bill Gates, und auf einer PDP-11 ein Betriebssystem, nein, eine Programmiersprache, Basic, also Basic war bekannt, das kam nicht von denen, aber sie haben Basic übertragen, für den Altair entwickelten und auf so einem Lochstreifen abgespeichert haben. Und das ist, gibt auch so eine Anekdote, dass sie sagen, sie hatten es nie getestet auf einer Altair, sie hatten nur einen Emulator der Altair auf so einer PDP und hatten gar nicht die Zeit. Und als sie das dann dem Ed Roberts vorgestellt haben, wussten sie gar nicht, ob es funktioniert. Und dann waren sie da mit feuchten Händen, als das eingelesen wurde und es lief. Und was sie hatten in der Hand, war eine Programmierumgebung. Sie konnten jetzt mit verständlicheren Wörtern, die sie auf solche Lochkarten ja dann doch wieder kodieren mussten, ihren Altair programmieren. Die Möglichkeiten waren immer noch nicht größer, also man konnte immer noch diese Dinger zum Blinken bringen, aber plötzlich hatte man einen Zugang, den man so nicht hatte. Das ist das eine. Und sie gründeten eine Firma, die nannten sie Microsoft, die halt Software verkauft. Das Spannende in der Zeit war, dass Software überhaupt keinen Wert hatte. Was einen Wert hatte, war halt diese Hardware, so aus IBM-Zeiten auch kommend. Und in diesen Clubs war es üblich, jeder, der so ein Programm hatte, wer so eine Scheibe oder hier so einen Streifen mitbrachte, nee, wer einen mit nach Hause nahm, musste zwei wieder mitbringen. Eine Kopie und das Original, sodass sich das verbreitet. So ein bisschen wie in klösterlichen Bibliotheken, wenn Sie da ein Buch ausgeliehen haben aus einem Nachbarkloster, wir reden jetzt so im 11. Jahrhundert, hatten Sie das ein Jahr, konnten Sie das ausleihen und mussten es wieder zurückgeben. Und Ihre Aufgabe war es in der Zwischenzeit beim Lesen das Buch abzuschreiben. Lesen und Schreiben war da eine Geste, weil man zum Kopieren der Bücher ja dann doch handschriftlich vorgehen musste und man las so schnell, wie man schreiben konnte. Es war Professoren in Vorlesungen verboten, schneller zu reden, als die Studenten mitschreiben konnten, weil es keine MP3-Aufnahmen gab oder M4As, mit denen man das nachhören konnte. So, und so ein bisschen war das in dem Homebrews auch. Jeder, der ein Programm mitnahm, musste eine Kopie wieder mitbringen. Und dann schrieb Bill Gates einen Brief an die Community, die sagt, was ihr macht, ihr stehlt Software. Das ist unser Business, wir wollen das verkaufen. Wenn ihr das einfach kopiert, ihr könnt es zwar, macht ihr faktisch unsere Industrie kaputt. Und das war dann so ein großer Aufschrei, ist es jetzt frei, ist es nicht frei? Diese ganze Frage Free Culture, Open Source, Closed Source, das entsteht hier. Es entstehen politische Bewegungen, die dann hinterher überschwappen werden in den 90ern erst auf Open Culture. Also bezieht sich eigentlich nur auf, nicht nur auf Programme, sondern auch auf Filme, Musik, Texte etc. Die Bewegung fängt hier an und was hier beginnt, ist die Softwareindustrie. Also die Abtrennung, industrielle Abtrennung von Hardware und Software, die bislang in den Händen von IBM und den sieben Zwergen waren, die gesagt haben, wer unsere Hardware kauft oder mietet, kriegt den Programmierer gleich drauf. Programmierer haben wir eh genug. Der schreibt dann das entsprechende Programm, was die Firma braucht oder passt es an und das ist im Mietpreis enthalten oder im Kaufpreis. Oder die Software selber, die schreibt er dann für euch, aber im Grunde genommen, Software ist so, also man verkauft Bücher und dann könnt ihr reinschreiben, was ihr wollt. Und jetzt kommt das erste Mal eine Gruppe von Menschen, die sagt, nee, wir verkaufen diese Streifen, die Hardware ist uns egal. Also sozusagen diese Papier, das ist nur Papier. Die Löcher, die da drauf sind, in der richtigen Reihenfolge, das sind die Dollars und die Cents. Und die würden wir gerne verkaufen. Das entsteht. 75, sehen Sie hier, Basic 75, entsteht die Softwareindustrie, die IBM verpennt. Und IBM bis in die 80er glaubt, die Leute wollen unsere Computer kaufen, bis sie irgendwann mitbekommen, die Leute wollen MS-DOS haben, das Microsoft-Betriebssystem, und der Computer, auf dem das läuft, ist ihnen fast egal. So ein bisschen wie mit ihren Smartphones. Sie wollen eine bestimmte Funktionalität, aber ob das ein Huawei ist oder irgendwie ein Motorola oder Nokia, ist ihnen fast egal, solange das Betriebssystem klappt. Und heute würde man sagen, Display muss groß sein und die Kamera muss gut sein. So, es muss nicht zu viel wiegen. Also es gibt so ein paar Sekundärkriterien, aber Markentreue zu einem Hardwarehersteller ist eigentlich in der Digitaltechnik nicht notwendig. Es geht um Funktionalität und Bedienbarkeit. Also es sind eher Software, die entscheidend ist und nicht so sehr, wer diesen Kasten baut, in dem der Bildschirm aufbewahrt ist. So, und das entsteht, 75. Und parallel dazu entsteht aus dem Altair ein anderes Grüppchen, nämlich Steve Jobs und Steve Wozniak, sagen, die Leuten, denen ist dieser Altair so schwer, den aufzubauen, die konnten das ziemlich gut. Gerade Steve Wozniak war ein sehr begabter Hardware-Hacker und die verkauften fertig gestaltete Homecomputer. Also hier sehen Sie den Apple I auf einer Sperrholzplatte in der Garage von Steve Jobs Schwester zusammengeschraubt. Haben sie sozusagen, die nannten sie Apple aus verschiedenen Gründen. Also ist nicht so ganz klar. Hinterher sagten sie, ja, sie mochten das Obst, so mag so sein. So, und hier dann gingen sie zu so einem benachbarten Verkäufer, der halt so Elektronik anbot und sagten, okay, kannst du das bei dir auslegen? Ich dachte, ja, warum nicht? Was ist denn der Preis? $666. Weil halt das gerade irgendwie so eine symbolträchtige Zahl war, das fanden sie halt auch cool. Und dann verkaufte sich das ziemlich gut und Apple sagte, ja, warum nicht, damit können wir ein Geschäft aufmachen. Irgendwann zogen sie dann aus der Garage der Schwester aus und haben dann ihre eigene Firma gegründet, etc., etc. Und dann entsteht Apple Computer. Hier sehen Sie, 1977 wird der Apple II vorgestellt. Hier links ist Steve Jobs, rechts ist Steve Wozniak, in der Mitte, ich glaube, Mike Scully, das war ein Manager, sieht man auch so schon an vielem anderen, also das war ein Manager, den sie sich eingekauft haben, der sich ums Geschäftliche kümmern sollte. Wir hatten den Visionär, den Techniker und den Geschäftsmann, die dafür sorgten, dass es Apple ziemlich gut ging. Nicht so gut, wie sie sich gerne selber sehen würden, weil sie dann doch ein sehr geschlossenes Ökosystem gebaut haben, was aber dadurch, dass Steve Jobs bei Xerox PARC war, eine ganz andere Vision verfolgte als Microsoft, die dann mit IBM kooperierten. Und in den 80er Jahren war Apple, also eine Zeit lang war Apple wirklich das, für einen Homecomputer, das innovativere Unternehmen, was sich aber schlechter verkauft hat. Das hat sich dann bis in den, also eigentlich Steve Jobs war der große Visionär, der zog sich ja dann aus Apple zurück und er wurde gefeuert, weil es ein manischer Kontrollfreak war. Und dann haben ihm die Geschäftsleute da, nicht er, aber sein Nachfolger gesagt, also lieber Steve, war nett, dass du den Laden aufgebaut hast, aber wir brauchen dich nicht mehr. Und dann ging es Apple eine Zeit lang, also dann ging es bergab. Eigentlich nur die Produkte, die von Steve Jobs visioniert waren, die haben Apple am Leben gehalten. Ende der 90er kam er dann wieder, nachdem er Pixar mit aufgebaut hatte und mit Next den Versuch, eine eigene Computerfirma zu bauen. Hat Apple durch seine iMac, Phones, Tablet, was auch immer, zum wertvollsten Unternehmen der Welt gemacht und seit er gestorben ist, geht es mit Apple wieder runter. Also was die Qualität der Produkte angeht, die Vision, alles nicht mehr, zumindest wird es nicht mehr realisiert. Das ist faszinierend, wie ein einzelner Mensch es schafft, einem Unternehmen so sehr seine individuelle Note aufzudrücken und sich einfach die begabtesten Leute holt, die er finden kann, die das umsetzen, weil er selber ja kein brillanter Techniker ist. Der hat halt vor allem tolle Produktideen und ganz klare Vorstellungen von Qualität, aber wie sehr es an so einer Figur hängt, ob es einem Unternehmen gut geht oder nicht, weil in der Vorstellung ist ja egal, wer da vorne gerade vorsteht, also dann nimmt man den Nächsten, der bringt dann die Produkte weiter, aber es fehlt derzeit in der Industrie jemand, der solche Ideen formuliert, die interessanterweise zum größten Teil alle aus den 70ern kommen, also Tablets und so, die Ideen gab es ja schon lange, aber die wurden halt technisch, waren die nicht umsetzbar, was die Leiter, also die Größe der Mikroprozessoren angeht und die Qualität der Bildschirme. Aber die Technologien, mit denen das umsetzbar wäre, wurden in den 70ern oder davor entwickelt. Noch zu Xerox PARC gehörend das Internetworking, das Ethernet von Robert Metcalfe, auch am PARC entwickelt, warum Ethernet? Weil er damit ursprünglich die Inseln von Hawaii, nicht? Das ist so eine Inselgruppe, die sie nicht mit Kabeln verbinden können. Hat man versucht, die Computer dort zu verbinden, aber Kabel und der Pazifische Ozean, das passte nicht zusammen. Also gerade so Überlandkabel wie so Telefon, das brach immer alles durch Stürme ein. Unterseekabel waren zu anfällig. Also dachte man, Funk ist gut. Bei Problem beim Funk ist, jeder, der funkt, dann gibt es Interferenzen, das passt nicht. Also deswegen aber Ether, der Äther, da wird das übertragen. Und die Idee war so einfach wie brillant. Ich glaube, ich habe es Ihnen schon mal erzählt, aber ich erzähle es Ihnen an der Stelle nochmal. Ganz ähnlich wie das, was schon das Sage-System hatte. Wenn zwei Leute gleichzeitig reden wollen, was macht man im normalen Leben? Wenn sie sitzen im Café und sprechen miteinander und dann haben beide eine Idee, beide fangen an zu reden, dann lacht man, um klarzumachen, dass es nicht bös gemeint war, macht eine Pause und einer, der es dringlicher hat, fängt als erstes wieder an. So funktioniert es bei Computern auch. Wenn beide über Funk sich was mitteilen wollen, dann gibt es ein Durcheinander. Das kriegen beide Rechner aber auch mit. Es gibt gerade ein Durcheinander, halten die Klappe und dann wird gewürfelt auf beiden Seiten und wer halt die kleinere Zahl hat, fängt an von dem an. Also beide warten eine zufällige Zeit und fangen dann wieder an. Das ist die Idee, wie man über Funk das überträgt und Robert Metcalfe entwickelt das für die Hawaii. Sie sehen auch unten das Alto Aloha Distribution, das ist für das Aloha-Netz. Und entwickelt es aber auch kabelgebunden und sagt, das können wir auch, wenn wir alle an ein Kabel anschließen, die sogenannte Party-Line aus den Telefongesellschaften, also die schließen dann ganz viele Farmen, also so Bauernhöfe an eine Leitung, Das war immer das Besondere, wenn dann einer telefoniert über die Leitung, konnten alle anderen mithören. Die mussten ja nur den Hörer abnehmen, weil die alle an dem gleichen Kabel hingen und die Signale auch abgreifen konnten. Oder die Partyliner konnten einfach 10 Leute gleichzeitig telefonieren miteinander, weil sie alle im gleichen Kabel verbunden waren. So, und das sagt er, machen wir auch. Wir brauchen eine Partyline für unser ganzes Haus oder Stock oder was auch immer. Alle Computer können mit allen reden, alle können alles mithören. Und wenn es zu einer Kollision kommt, würfeln alle, die sich gerade irgendwie, die was mitteilen wollen, und dann entscheidet. Und sobald was läuft auf dem Kanal, muss natürlich die Klappe gehalten werden. Das ist die Grundlage des Ethernets, was bis heute, da hängt ja immer das Kästchen, dafür sorgt, dass sie während der Vorlesung noch was anderes machen können, weil sie einfach im Funknetz sind. Das läuft dann funkgesteuert über Wi-Fi, also es ist längst schon viel besser, aber die Ideen kommen aus den 70ern. In Frankreich entwickelt man auch ein Computernetz. Netze waren in der Zeit ganz groß in Mode, weil man merkte, wir haben viele große Rechner, viele Ressourcen, die miteinander reden müssten, und man will sich auch austauschen, aber man weiß nicht, wie es geht. 1970 besucht hier Louis Poussin, Bald, Beranek & Newman, die das ARPANET gebaut haben, habe ich Ihnen ja die Herren gezeigt, und lässt sich davon inspirieren, wie man Daten durch so ein Netz transportiert, arbeitet aber auf einem anderen Verfahren, das stelle ich Ihnen gleich noch vor, die sogenannten Datagramme und die logische Adressierung, die im Grunde besagt, wenn ich von Paris nach Toulouse was senden will, muss ich nicht über Rocancourt gehen, das wäre das übliche ARPANET-System, du springst als nächstes Rocancourt und dann Toulouse, das ist der kürzeste Weg. Wenn die Verbindung zwischen Paris und Rocancourt unterbrochen ist, kann ich auch über Rennes gehen, dann gehe ich nach Rennes und dann nach Toulouse. Den Rechnern in Paris und Toulouse ist aber egal, wie die Daten zu ihnen kommen. Die wissen nur, es gibt eine Verbindung zwischen Paris und Toulouse. Und selbst wenn die Verbindung nach Rocancourt unterbrochen ist, dann gehe ich halt über Rennes, Toulouse, Rocancourt. Oder wenn die auch noch kaputt ist, Paris, Rennes, Toulouse, Grenoble, Rocancourt. Also ich komme auf jeden Fall an, es dauert nur länger, weil ich ja einmal durch ganz Frankreich muss. Eine Tour de France machen die Daten. Aber da die sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, ist das wahrscheinlich auch egal. Wichtig ist nur, dass wir eine logische Adresse haben. Wie die jetzt physikalisch aussieht, ist egal. Das ist das Zikladennetz, was davon ausgeht, dass dem Netz zu trauen ist, aber den Rechnern nicht. Also dass wir davon ausgehen, irgendwie das Netz regelt die Sache schon. Aber die Rechner können halt dazwischen, einer kann mal ausfallen, so ein Rechner, aber das Netz findet dann schon eine Lösung. Das gefiel der französischen Regierung gar nicht, diese Vorstellung, dass sich da dezentral irgendwie ein Netz bildet. Und sie haben aus Gründen des Wunsches der Zentralisierung die Entwicklung gestoppt. So, das brauchen wir nicht, wir brauchen ein zentrales System. Was dann auch in Deutschland übernommen wird, das sogenannte X25-Netz, was in Frankreich Minitel, in Deutschland BTX werden wird. Und was mal wieder zeigt, inwiefern politische Entscheidungen technische Entwicklungen beeinflussen. Aber wir haben verschiedene Ideen, wie Netze funktionieren können. Es gibt das europäische zentralistische Modell, was sich hier durchsetzt, weil es zentrale Regierungen gibt oder Regierungen, die gerne zentral wären. In Frankreich ist es ganz klar, ist der Nabel des Landes ist Paris. In Deutschland wäre es gerne Bonn gewesen, aber die Vorstellung, dass sich das irgendwie da unten selbstständig entwickelt, war denen zuwider. Insbesondere konnte man es dann nicht kontrollieren. Also man wusste ja dann gar nicht, welche Daten wo entlang fließen. Wenn ich sage, ich würde gerne in Rocancourt baue ich die zentrale Überwachungsstation, auf die alles filtert, und ich kann sagen, Paris muss immer über Rocancourt senden, um in den Süden zu senden, dann weiß ich in der Rocancourt-Überwachungszentrale, was da läuft. Wenn das Netz das aber selber organisiert, dann wird es sagen, oh, nö, das wollen wir nicht, wir gehen über Rennes nach Toulouse, dann kriegt ihr das nicht mehr mit. Dem Netz ist nicht zu trauen aus staatlicher Sicht, das muss kontrolliert werden. Und das ist zumindest die Position der europäischen Länder in Amerika, die sagen, ach, das interessiert uns das, wir wollen was von A nach B bringen, so effizient wie möglich. Und was wir haben, 1974 ist die Situation, wir haben verschiedene Topologien, wie man Netze aufbaut und wie man Daten von Computern transportiert. Es gibt das ARPANET, wo verschiedene Rechner drin sind. Jeder Rechner hatte seinen Interface Message Processor und die untereinander sendeten sich über gemietete Telefonleitungen die Daten. Wir hatten das Aloha-Netz. Wo ist es? Da hinten, das Radio-Netz. Das läuft über Radio, also auf der linken Seite läuft über Funk. Dieses Ethernet, weil wir keine Kabel zwischen den Hawaii-Inseln bauen könnten. Wir hatten ein Satellitennetz für die amerikanischen Soldaten in Vietnam, die überhaupt keinen, weder hatten die Funkmasten in dem großen Umfang, noch irgendwie Leitung konnten die ziehen. Das einzig Verlässliche in dem Ort war Satellitenkommunikation. Das funktioniert nochmal anders, das sogenannte Subnet. Und jetzt bekam Windsurf und Bob Kahn den Auftrag vom Militär, diese verschiedenen Netze, die schon in militärischer Hand waren, das ARPANET war in militärischer Hand, das SatNet und das sowieso und das Aloha-Netz auch, die miteinander zu verbinden, ohne dass die ihre Topologien verlieren. Und was sie entwickeln, ist ein Protokoll, also eine Normierung für Kommunikation zwischen verschiedenen Netzen. Also wir haben Netze, die gibt es und die sollen miteinander reden können. Also jeder Rechner aus einem Netz soll mit den Rechnern aus dem anderen Netz reden können. Und sie sagen, haha, wir machen das über sogenannte Gateways. Ein Gateway ist ein Computer, der in zwei Netzen gleichzeitig zu Hause ist. Der kann sowohl Funk als auch ARPA oder der kann sowohl Satellit als auch ARPA oder vielleicht Satellit und Funk. Was, also Satellit ist auch mit Funk, aber es ist eine andere Wellenlänge. So, und diese Gateways sind sozusagen die Scharniere zwischen zwei Netzen. So, und das ist das, was man dann das Internetworking nennt, das Transfer Control Protocol oder das Protocol for Packet Network Intercommunication. Und jetzt so eine beliebte Prüfungsfrage, wenn wir eine hätten, was ist das Internet? Das Internet sind alle Computer, die dieses TCP-IP-Protokoll implementieren und Teil eines lokalen Netzes sind, Zugriff auf ein Gateway haben, der wiederum dann die Schlüsselposition zu anderen Netzen annimmt. Also es gibt nicht das Internet, das wird immer gerne als so eine Wolke gemalt, hier ja auch so tendenziell. Es gibt immer nur zwei Rechner, die miteinander verbunden sind und sie können dann jeden anderen Rechner erreichen, weil es natürlich einige Computer gibt, die mit mehr verbunden sind als andere und die haben schnellere Leitungen. Aber letztlich haben sie immer nur Netze, lokale Netze, die miteinander verbunden sind und ihr Wissen dann weiterreichen in das nächste lokale Netz, wobei lokal durchaus auch mal länderübergreifend sein kann. Also so ein ARPANET war ja auch von Westen bis nach Osten der Vereinigten Staaten. Und jetzt nochmal technisch, was ist der große Unterschied? Bis 1969 waren zivile Kommunikationsnetze, und dazu gehört Telegramm, Telefon, aber auch solche frühen Verbindungen für irgendwelche Daten, die vielleicht irgendwie eine Bank Filialen untereinander aufgebaut hat. Und diese zivilen Kommunikationsnetze waren zentralisiert. Es gab einen Rechner, der das alles kontrollierte. Denken Sie an das Plato-System in Illinois. An der Uni stand die ILIAC, die AC, ne, wie die ENIAC, MANIAC, ILIAC, stand die und verwaltete diese angeschlossenen Terminals. Die waren analog. Letztlich gingen die Daten in Form von Telefonen, so akustischen Signalen über die Telefonleitungen und leitungsvermittelt. Hier sehen Sie eine Leitungsvermittlung auf dem Diagramm. Wenn Sie von A nach B telefonieren wollen, müssen Sie erstmal Ihre in Ihrer Stadt ansässige Telefonzentrale anrufen. Dann hebt ein Fräulein vom Amt ab und fragt, wo soll es denn hingehen? Ja, ich bin hier in Seattle, ich würde gerne nach Boston telefonieren. Dann steckt sie eine Leitung wirklich von ihrem Anschluss, ein Kabel in das Anschluss, was dieses große Kabel, was dann irgendwie einmal durch Amerika geht, an Chicago entlang, was auch immer, wo halt gerade eine Leitung frei ist. Und dann kommen sie irgendwann in Boston wieder raus. Das dauert eine Zeit. Ferngespräche bitte eine Woche vorher anmelden. Dann wird ihnen ein Slot von 17 Uhr bis 17.15 Uhr zur Verfügung gestellt, der garantiert, es gibt eine galvanische Verbindung, da kann Strom fließen von A nach B und wieder zurück. Und in dem Strom kodiere ich Sprache. So funktionierte das. Es brauchte aber solche Zentren. Und wenn jemand es schafft, die Telefonzentrale in Seattle lahmzulegen, dann kann halt in Seattle keiner mehr Ferngespräche führen. So. Also das ist, ich vermittle eine Leitung. Und wenn ich auf der Leitung nichts mache, ich kann dann auch die Viertelstunde gar nichts sagen, egal, die Leitung muss ich bezahlen. Egal, ob da jetzt Daten fließen oder nicht. So war Kommunikationsnetze aufgebaut, das hatte historische Gründe, anders konnte man das gar nicht hinkriegen mit dem Strom. Kommerzielle Gründe, da konnte man gut abrechnen und einige wenige beherrschten diesen ganzen Markt. Es hatte politische Gründe, da kann man auch gut mithören in so einer Telefonzentrale. Da kriegt man alles mit, wenn man da ist, was so an Kommunikation los ist. Militärische Gründe hat das, wie man es aufbaut, wie man es kontrolliert. Auch Militär ist ja immer sehr gerne sehr hierarchisch. An jeder Stelle kann dann ein Diensthörer entscheiden, ob diese Depesche weitergeleitet wird oder nicht. Und technische Gründe, wie man es halt mit Stromverbindung hinbekommt. Aber warum hat man es dann geschafft, dezentrale, digitale, paketvermittelte Netze aufzubauen? Das ist die große Frage in der Zeit. Was heißt paketvermittelt? Das ist die andere Form. Wir vermitteln keine Leitungen, wenn ich von A nach D in dem Fall reden möchte und von C nach B. In einem leitungsvermittelten Netz kann immer nur einer entweder der Rote oder der Blaue kann reden. Und solange der Rote die Leitung blockiert, kann von C nach B nicht gesprochen werden. Sie kennen das vielleicht auch im Supermarkt, wenn Sie sich an der Kasse anstellen und vor Ihnen kommt diese Familie mit den Wocheneinkäufen. Und Sie haben aber nur so eine Flasche. Trotzdem, wenn das die einzige Kasse ist, müssen Sie warten, bis diese Leitung wieder frei ist oder das Band. Und dann können Sie endlich Ihre eine Flasche dann bezahlen und mussten aber 10 Minuten anstehen. Und Paketvermittlung sagt, wir zerschnibbeln beide Nachrichten in kleine Pakete, so, die sind nicht sehr groß, und schicken wie bei so einem Kartenspiel, was man ineinander mischt, eins nach dem anderen. So, und wenn Sie jetzt an der Supermarktkasse, wäre das so viel wie, Moment, kann ich mal kurz dazwischen? Ja, ich rechne Sie mal kurz dazwischen ab. Moderne Kassen könnten das, aber die Leute wollen das nie. Aber Sie können, und wenn es schnell genug ist, kann A nach D telefonieren und C nach B. Weil immer sozusagen ein kleines Paket der Informationen wird vermittelt, dann ist der nächste dran. Das nennt man eine virtuelle Leitung. Es gibt eine virtuelle Leitung von A nach D. Die fließt immer entlang der gleichen Stromkabel, aber sie können sich das gleiche Kabel kann von mehreren geteilt werden. Und das, was Louis Poussin in Frankreich entwickelt hat, war noch cleverer zu sagen, na, wenn wir schon die Pakete haben, die wir auch noch digital weiterreichen. Digital ist das Schöne, wir können digitale Informationen kopieren, ohne dass die Kopie irgendwie schlechter ist als das Original. Also kann ich so ein Paket beliebig oft irgendwo entlang schicken, weil es an der Qualität nicht abnimmt. Das ist mit analogen Informationen nicht möglich. Und dann hat er gesagt, dann ist es auch egal. Und wenn ich von A nach E will, kann ich über X, Y und Z gehen oder über W und Z. Und wenn der B, der kann irgendwie Rot und Blau empfangen. Ich kann die Pakete vervielfältigen. Ich kann alles Mögliche damit machen. Wichtig ist, dass A und E sowas wie eine Verbindung haben, aber es ist nicht notwendig, dass die Kabel, über denen diese Pakete fließen, dass die bekannt sind. Das war noch viel flexibler und das Netz konnte sich dann wirklich, wenn es gemerkt hat, irgendwie Y ist total überlastet oder so, oder X ist total überlastet, dann gehe ich halt einen anderen Weg. Und je engmaschiger das Netz wurde, desto einfacher war es, alternative Routen zu finden. So funktioniert bis heute das Internet. Und mit den ganzen Verwerfungen, die wir haben, dass es kein zentralisiertes Netz ist und das Netz interpretiert Zensur als Störung und geht drumherum. Es ist nicht ganz so einfach, wie sich das anhört, aber es ist durchaus möglich, egal wo Sie sind, selbst wenn Ihr Netz lokal zensiert wird, dann machen Sie halt ein Satellitentelefon, wenn Sie es sich leisten können. Oder Sie machen es per Funk oder Sie machen es irgendwie anders. Man kommt an, oder ein Virtual Private Network, man kommt an die Informationen, wenn man es technisch irgendwie die Ressourcen dafür hat. So, das ist so ein bisschen, es ist deswegen so wichtig, weil die ganze Vernetzung ja so ein zentrales Element der eigentlich der gesamten IT-Technik geworden ist, also sowohl was Medientechnik angeht, soziale Netze, also alle digitalen Medien funktionieren vernetzt und es wird in Zukunft ja eher noch zunehmen. Deswegen ist gar nicht schlecht, dass man so ein bisschen weiß, wie es entstanden ist, wie es funktioniert und warum es so schwierig ist zu kontrollieren, also nicht nur politisch, auch rechtlich, diese ganzen Urheberrechtsfragen, die wir damit haben, dieses ganze Datenschutzzeug. Also die Äußerungsdelikte, Anonymitäten, warum kann ich nicht einfach verhindern, dass diese Bilder, diese Musikstücke, diese Filme oder diese Texte in ihre Inbox kommen oder auf ihrem Bildschirm angezeigt werden, weil es technisch nicht vorgesehen war, weil es technisch einfach als dezentrales, sich selbst organisierendes Netz gestaltet ist, was auch keiner mehr abschalten kann. Man kann nicht sagen, okay, das war mit dem Internet war nichts, turn it off. Sicherlich könnte ein Land sagen, wir steigen da erstmal aus, aber wie gesagt, dann fließen die Informationen außenrum. Das fing an Anfang der 70er, 74 dann die Verbindung von Netzen, das ARPANET selber wächst weiter. ARPANET 75 sehen Sie hier klare Verbindungen zwischen Westen und Osten und in der Mitte die Flyover States, die halt eher so Relaisstationen waren, aber richtig viel war da nur nicht zu holen. In der Zeit entstehen Mobilfunknetze. So dieser Vorstellung, können Sie sich das vorstellen, Sie haben so ein Telefon, was Sie mit sich führen können. Sie können überall, wo Sie sind und wo es eine Funkverbindung gibt, könnte man Anrufe führen. Unglaublich, in einer Zeit, wo ein Telefon synonym war mit, da braucht ein Kabel und eine Dose in der Wand. Man wusste natürlich, Funkgeräte gab es, aber es ist nochmal eine andere Nummer, dass man eben nicht, beim Funkgerät war ja häufig, ich habe hier den Sender und in einem Umkreis von 3 Kilometer den Empfänger. Aber ein Telefon heißt, ich kann von Hamburg nach München telefonieren oder von einem Boot auf der Alster bis in einen Übertragungswagen in Köln und es ist trotzdem ein Telefongespräch. Das fängt an, hier das A-Netz war sogar noch älter, das war schon aus den 50er Jahren. Das B-Netz geht an den Start, dann das C, D, E-Netz, UMTS, LTE, das ist so die Entwicklung, in der wir uns derzeit befinden, die natürlich dann also voll digitalisiert wird, also voll digital werden wird, aber das beeinflusst dann die Medientechnologie auf Seiten des Telefons, was selbstverständlich für digitale Medien auch enorm wichtig ist, wobei sie eben, na gut, sie wachsen mit diesem Smartphone. Ich finde ja das Phone in dem Smart finde ich ja schwierig. Man wächst immer noch mit diesem Gefühl auf, man hätte dann ein Telefon in der Tasche und so wird es auch vermarktet und so wird es auch angeboten. Es ist halt ein Computer mit einer Telefon-App. Und manche haben die auch schon gelöscht, weil sie sagen, also das Telefonieren ist echt das Letzte, was ich mit diesem Ding mache. Wenn, dann mache ich ein WhatsApp, Voice-Chat, was auch immer. Also ich brauche gar keine Telefon-App. Und es wird nur so getan, weil es klassischerweise von Telefonfirmen vermarktet wird, als wäre es die Fortsetzung des Telefons so ein bisschen, da ist so ein bisschen digital drumherum. Es ist ja genau andersrum. Es ist digital mit so ein bisschen Telefon drin, aber der Rest ist ja was anderes. Digitalkameras fangen an, hier ist doch das allerliebste, 75, eine Kamera, also eine klassische Kamera, die ihre Daten, das digitalisiert da unten drunter, das ist jetzt kein Witz, so sah dieser Prototyp aus, und dann speicherte sie die digitalen Daten auf einer Kassette. Also die lief dann halt 10 Minuten, um das ganze Bild zu speichern. Ein Bild, aber danach konnte man das in dieser Qualität ausdrücken, sieht aus wie aus so einer Gameboy-Kamera, aber da konnte man zum ersten Mal digital Fotos machen. Es gab schon in den 19. Jahrhundert gab es schon den Versuch, per Telegramm Fotos zu scannen und zu übertragen. Das ist so die in der Zeit, als man dann auch den Fernseher und das Kino entwickelt hat, also die Bildaufzeichnung, das war rein analog. Über so einen Lichtsensor, der dann heller und dunkler wurde und dann wurden die Daten entsprechend übertragen. So funktioniert ja frühes Fernsehen. Hier hat man es wirklich mit einer Digitalisierung zu tun, in dem Fall halt schwarz oder nicht schwarz und das konnte man dann kopieren. Das ist ja das Besondere daran. Man konnte es speichern von dieser Kassette, die Kassette konnte man vervielfältigen und verlustfrei das Foto dann woanders hintragen. Sie wissen auch, wo das hingeführt hat und dieser ganze Kasten ist jetzt auch in Ihrem Computer. In dieser kleinen Kamera und so ein Miniaturchip, der halt die ganze Einstellung übernimmt, aber der hat dann halt gleich auch noch Farbe und alle möglichen anderen Extras, die damals halt noch nicht möglich waren. So, ich mache an der Stelle Schluss. Wir machen in 2 Wochen weiter mit der Kulturgeschichte der 70er Jahre, die dann immer näher dem kommt, was Sie kennen und auch zeigt, wie es so gekommen konnte, wie es heute ist. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns spätestens am Donnerstag in der Spielegeschichte.